Es müsste eigentlich alles beisammen sein. Also ganz herzlich willkommen zu den multimedialen Lehr- und Lernsystemen, zur Vorlesung jetzt im neuen Jahr. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich nochmal zu erinnern, um was es alles geht. Ich habe mir allerdings bemüht, den Schnitt an der Stelle zu setzen, wo es ja eigentlich irgendwie ein bisschen neu angeht oder nicht groß aufbaut auf dem, was man vorher hatte. Letztes Kapitel war im Prinzip Motivationstheorie, eigentlich die ganze Vorlesung. Ziemlich viel Theorie aus der Psychologie und es war trotzdem so eine Nutzanwendung irgendwie im Hintergrund, nämlich wie muss ich so eine Lehreinheit eigentlich aufbauen, um die Motivation zu wecken und zu halten. Und das ist so das generelle Thema, in dem wir uns jetzt in der Vorlesung befinden. Einfach die Gestaltung von konkreten Lernanwendungen. Wir haben früher ja zu Anfang der Vorlesung Grundlagen übers Lernen uns angeschaut, dann haben wir uns recht intensiv mit Multimedia-Lernen befasst, und zwar immer von den psychologischen Grundlagen her. Was weiß man darüber? Wie muss man die Dinge ja sozusagen aus Sicht der Psychologie zunächst mal anlegen, um maximalen Effekt zu erzielen? Und jetzt geht es mehr so um die praktische Umsetzung. Das Kapitel jetzt nennt sich Mediendidaktik für Multimedia-Inhalte und ist vielleicht so ein bisschen, ja, kein ganz harter Stoff drin, wenn man ehrlich ist, weil Didaktik halt generell auch so ein Gebiet ist, in dem es schwierig ist, richtig belegbare Aussagen zu kriegen. Das werden wir jetzt dann auch gleich sehen, dass sich die Sachen manchmal so ein bisschen fast auch widersprechen zu dem, was man vorher gelernt hat oder zumindest nicht ganz so einfach einzuordnen sind, und dass es auch wenig glasharte Empfehlungen in dem Sinn gibt. Es geht einfach darum, wie mache ich denn so eine Multimedia-Präsentation mit Text, mit Bildern, mit Audioinhalten, mit Animationen, mit Videos in einer adäquaten Art und Weise, rein vom Erscheinungsbild hier. Wie setze ich die Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten da ein? Vielleicht bloß von der Einordnung noch, bevor ich jetzt wirklich da reingehe, wie es dann weiterläuft. Die Vorlesung ist vom Kernmaterial her eigentlich im Wesentlichen, würde ich sagen, durch. Also das wirklich theoretisch relevante Material habe ich erzählt. Was ich jetzt machen werde in den nächsten beiden Vorlesungen, ist ein Gebiet nochmal ansprechen, das sehr aktuell ist und wo auch sehr viel momentan passiert, nämlich Computer-Supported Cooperative Learning, und dort auch relativ stark in aktuelle Forschungsprojekte reinzugehen, insbesondere auch in Dinge, die jetzt bei uns in den letzten Jahren passiert sind, also die jetzt wirklich auch nicht wirklich traditionell abgesicherter Stoff sind, sondern so ein bisschen auch experimentell und vielleicht ein bisschen in die Zukunft weisen. Ja, wir haben sowieso bloß nach dem, glaube ich, drei Termine. Das heißt, also die nächsten beiden sind von der Art, und der letzte Termin ist dann nochmal so ein bisschen eine Zusammenfassung und ein historischer Rückblick auch nochmal, also entlang einer Zeitachse, was hat man denn in der Vergangenheit gemacht. Also das soll jetzt so ein bisschen wieder ins Gesamtbild setzen, wo wir denn überhaupt stecken. Und jetzt möchte ich was über Mediendidaktik für Multimedia-Inhalte erzählen, und zwar ganz einfach zunächst mal über Text und Bilder. Da gibt es so eine ganze Reihe von ziemlich einfach erscheinenden Entwurfsentscheidungen. Das klingt manches ziemlich trivial, was da steht. Soll ich ein einzelnes Fenster machen oder einen ganzen Bildschirm? Wie viele Fenster soll ich nehmen? Das ist aber trotzdem natürlich eine Entscheidung, die man treffen muss, wenn wir es gleich nochmal genauer anschauen. Also das ist eine grundlegende Frage sozusagen. Wie ist denn überhaupt sozusagen das Interface mal gestaltet zu unserem System? Und dann gibt es natürlich die spezielle Frage, wenn ich jetzt Text und Bilder habe, wie soll ich denn den Text und die Bilder im Einzelnen gestalten? Ja, zu der ersten Frage, ganzer Bildschirm oder Fenster. Sie haben vielleicht die Erfahrung schon gemacht mit anderen Anwendungen auch, insbesondere mit Lernanwendungen, dass wenn man die startet, dass es zunächst mal irgendwie die gesamten Ressourcen sozusagen in Anspruch nimmt, dass der gesamte Bildschirm von der Anwendung gefüllt wird und alles das, was man sonst so gewöhnt ist, irgendwie, dass man mehrere Fenster nebenher hat, von dem Fenster noch irgendwie die Skype-Chats laufen oder irgendwie man in der Datei suchen kann oder irgendwelche solchen Sachen, einfach verschwinden. Was technisch auch wieder natürlich eine eigene Fragestellung ist, wie man das macht, so einen Fullscreen-Modus. Mich interessiert jetzt mehr, wofür das eigentlich gut ist. Also so den Bildschirm sozusagen komplett zu okkupieren für die Lernanwendung kann extrem sinnvoll sein, wenn Sie es mit Leuten zu tun haben, denen irgendwie die Anwendung mal gestartet wird und die man dann damit allein lässt und bei denen die Gefahr durchaus besteht, dass die irgendwas anderes Verwirrendes machen, dass sie die Anwendung irgendwie stören, weil sie aufs Versehen in ein anderes Fenster kommen oder sowas. Das heißt zum Beispiel Leute, die wenig Computererfahrung haben oder Kinder, die also vielleicht nicht wirklich sich was vorstellen können, was die anderen Fenster machen. Auch durchaus für sehr fortgeschrittene Benutzer, wenn die so totale Multitasker sind, wie es ja immer mehr gibt und nebenher immer noch ihre Mail lesen wollen, während sie was lernen oder eben mit jemand chatten. Das ist ja im Sinn von sozialem Lernen kann das auch sinnvoll sein, dass man das parallel macht, aber das sollte dann eben in die Anwendung irgendwie oder ins Design dieses ganzen Lernerlebnisses eingebunden sein. Da kann es also auch ganz gut sein, wenn man sozusagen komplett alles ausblendet, was außerhalb der Lernanwendung ist. Die Alternative ist natürlich ein schwebendes Fenster, also sprich ein Fenster, das eben so die ganz normale Umrandung hat, bei dem ich dann mit mehreren Fenstern arbeiten kann und auch in anderen Programmen arbeiten. Das hat auch was für sich, insbesondere gibt es Fälle, in denen das gar nicht anders geht. Also zum Beispiel, wenn Sie ein Programm haben, wo Sie Anweisungen geben, wie man mit einem anderen Programm operiert. Also sagen, wenn es da heißt, machen Sie einen Webbrowser auf und rufen Sie die und die Adresse auf und probieren, schauen Sie mal, was Sie da sehen und beantworten Sie folgende Fragen dazu. Oder was weiß ich, ein Programm, das eine Tabellenkalkulation erklärt. Oder hier vielleicht auch bei so einem, das ist eine Anwendung, die Gantt-Charts erklärt, da kann es auch sein, dass man vielleicht MS Project daneben aufmacht oder so und an dem was durchführt. Dann muss ich natürlich zwei Fenster haben. Das ist ganz klar. Also zunächst mal geht es darum, eigentlich sich über die Entscheidung bewusst zu sein, nicht einfach reinzustolpern, ohne sich Gedanken zu machen. Übrigens dieses Beispiel und andere Beispiele, ich werde es nachher versuchen, wenn die Verbindung auch wirklich klappt, kann man ganz schön aus den Online-Materialien zu diesem Buch von Horten, das ich immer als Literatur verwende, auch praktisch sozusagen anschauen. Also es ist ja immer nicht ganz so einfach, an konkrete Kursmaterialien ranzukommen und da gibt es Beispiele. Es gibt übrigens auch fast das ganze Buch, also wesentliche Teile aus dem Buch als PDF, die kapitelweise dort runterzuladen. Das kann ja auch eine interessante Ressource sein. Ja, dann wenn ich sage, ich habe Einzelfenster, dann ist eben noch die Frage, habe ich genau ein Fenster oder gibt es mehr Fenster? Also eins sollte klar sein, natürlich, es gibt immer irgendwie das Anwendungsfenster, in dem alles konzentriert ist. Mehrere Fenster zu verwenden ist natürlich fortgeschritten, geht nicht mit allen Benutzern, die werden vielleicht verwirrt und machen ein Fenster zu und wissen nicht, wie sie es wieder herbekommen sollen oder so, da muss man sehr vorsichtig sein. Es kann aber natürlich interessant sein, dass Sie zum Beispiel separat eine Simulation laufen haben, die vielleicht auch eine ganz spezifisches Längen-Seiten-Verhältnis von der Oberfläche erwartet. Dann kann man das in einem Fenster sehr schön machen. Es kann sein, dass Sie vielleicht einzelnes Material sozusagen bereitstellen, was man immer mal wieder braucht, wie ein Glossar oder sowas, was man in Fenster tut. Es kann auch sein, dass Sie Material einfach nicht gerne einbetten in Ihre eigene Anwendung, weil Sie das gar nicht dürfen. Was zum Beispiel ein Beispiel aus dem Web ist oder sowas oder aus einer externen Quelle, was wirklich sozusagen isoliert in einem Fenster für diese Quelle gezeigt werden muss. Praktisches Problem ist natürlich, wenn, was immer häufiger vorkommt, das Ganze browserbasiert ist und dann ein Pop-up-Block eingeschaltet ist, dann kann es wieder unerwartete Effekte geben. Dann ist es irgendwie so locker gesagt, wir haben hier Entscheidungen über Fenstergrößen. Ich habe vorher schon so ein bisschen gezuckt, als man von einem Fullscreen geredet hat, weil wie viel Platz man da sozusagen hat, wenn man Fullscreen macht, das ist natürlich inzwischen ein ziemlich großer Bereich. Ne? Sie fangen ja an bei Smartphones, wo solche Anwendungen durchaus laufen, über Laptops wie den hier bis hin zu richtig großen Breitbildmonitoren, die von dem Desktop sind und dazwischen gibt es irgendwo noch eingeordnet die Tablets verschiedenster Größen. Und alle haben irgendwie ihre eigenen Seitenverhältnisse, ihre eigenen Auflösungen. Das ist sowieso schon mal schwierig, die Anwendung dafür sozusagen für jede dieser Konstellationen optimal zu entwerfen. Es gibt so eine minimale Größe, die man braucht. Das, was man unterbringen muss, ist natürlich die Lerneinheit selber, den Inhalt, ein bisschen eine Navigation. Es muss irgendwie sowas wie eine Kopfzeile, eine Identifikation da sein. Es gibt bestimmte Verzierungselemente, auf die man vielleicht am ehesten verzichten kann. Also Inhalt, Navigation und sozusagen so irgendein Kopf. Das wären wohl die Dinge, für die man einen minimalen Platz irgendwie auch berechnen kann. Und man sagt, also wenn ich das nicht mehr unterbringe, auch in einer reduzierten Form, dann geht es auf dem Gerät einfach nicht. Da muss ich das ganze Design anders umstellen. Also zum Beispiel die Frage, macht es denn einen Sinn, das Ganze auf einem Smartphone anzuschauen? Weil die Benutzer zu zwingen, man kann natürlich alles auf einem modernen Smartphone anschauen, aber die Benutzer zu zwingen, dass sie dauernd irgendwie rein und raus zoomen, kann bei einer Lernanwendung typischerweise nicht das Ideale sein. Ja, die maximale Fenstergröße wird natürlich irgendwie bestimmt von dem Monitor, den wir dann tatsächlich zur Verfügung haben, abzüglich dessen, was man möglicherweise für andere Programme braucht. Also wenn wir jetzt eine Gebrauchsanweisung für ein anderes Programm schreiben oder ein Tutorial, dann muss man natürlich den Platz für das andere Programmfenster lassen. Das ist ja wohl klar. Und es ist auch klar, dass wir von einem kleineren auf einen größeren Bildschirm im Wesentlichen durch Skalieren ganz gut hinkommt. Da bleibt im Notfall halt ein bisschen freier Platz oder wenn Bilder irgendwie größer oder sowas. Aber von einem großen auf einen kleinen kann es bedeuten, dass man wirklich umdesignen muss. Es ist auch überhaupt nicht trivial, auch wenn man im ersten Moment meint, das wäre es, welches Format so ein Fenster hat. Also zum Beispiel ist das ein Hoch- oder ein Querformat. Es ist offensichtlich nach Untersuchungen, die man da findet in der Literatur, angenehmer, sich mit einem Querformat zu befassen. Unsere Computerbildschirme haben natürlich auch alle zunächst mal ein Querformat, was eigentlich verblüffend ist, weil man ja, im Prinzip so vom Alltag her an DIN A4-Seiten oder sowas gewöhnt sind, die hochformatig sind. Trotzdem scheint das so zu sein. Das heißt natürlich, dass man mit anderen Materialien, die zum Beispiel jetzt aus einem Buch stammen, vom Layout her schon was tun muss. Also das ist jetzt nicht, dass Sie da allzu viel über den Inhalt lesen müssen. Ich weiß gar nicht, um was es genau geht, irgendwie um Bekleidung. Dort ist es dass der Inhalt sozusagen, dass Sie zunächst mal ein Material haben, das zweispaltig, hochformatig daherkommt. So ist es zunächst mal layoutet worden für ein Buch. Und dort haben Sie nun das Problem, es geht wirklich um Webdesign, sicher. Da haben Sie das Problem, dass dieses Format nicht wirklich ins Fenster reinpasst. Das heißt, Sie müssten in dem Fall scrollen und haben auch irgendwie dieses Breitformat nicht richtig ausgenutzt. Das heißt, wenn Sie den gleichen Inhalt jetzt sozusagen im Vergleich auf diesen drei Spalten anschauen, im Querformat, dann geht schon mal irgendwie alles da rein und das Ganze ist auf den ersten Blick natürlich bequemer zu handhaben. Vor allem, weil eben dieses vertikale Scrolling irgendwie wegfällt. Bei mehrspaltigen Texten ist immer ganz lästig, wenn man runter scrollen muss, um unten zu lesen, dann wieder nach oben, um auf der nächsten Spalte oben weiterzulesen. Also insofern ist auch das irgendwie nicht so, dass man gleich weiß, wie man es machen muss, sondern man muss sich da auch überlegen, was sind denn die Anforderungen, die wir haben und wie müssen wir unsere Materialien eventuell layouten, dass sie gut lesbar sind. Und wenn Sie so viel Text haben wie hier, ist zum Beispiel eben der mehrspaltige Text durchaus auch gut. Wenn Sie jetzt ein Programmfenster zum Beispiel haben, neben dem Sie ein Tutorial einblenden, dann stimmt schon wieder vieles nicht, was da steht. Querformat ist zwar vielleicht angenehmer zum Lesen, aber neben dem Programmfenster sozusagen als nicht allzu intrusive Begleiterscheinung sozusagen, ist ein hochformatiges Fenster durchaus angenehmer in manchen Fällen. Oder vielleicht auch ein Querformatfenster, das sich sehr lang macht sozusagen und irgendwie oben oder unten auf dem Bildschirm Platz findet. Also man muss das eben sich gründlich überlegen. Scrolling oder Non-Scrolling ist auch eine Designentscheidung. Grundsätzlich heißt es immer, wenn man gute Benutzbarkeit erreichen will, soll man auf Scrolling verzichten. Das hat natürlich einen großen Vorteil, dass man dort irgendwie nicht Inhalt übersehen kann. Sie kennen es ja von den Webseiten, die dann irgendwie die Gebührenhinweise an der Stelle verstecken, wo man hinscrollen müsste und hoffen, dass es jemand vielleicht übersieht. Sowas kann bei Lernanwendungen natürlich noch ein bisschen unangenehme oder auch unangenehme Effekte haben. Dementsprechend liest man sehr häufig für Anfänger zum Beispiel, für weniger erfahrene Benutzer, möglichst auf Scrolling verzichten, was natürlich dann oft bedeutet, dass man auch über einen Fullscreen-Modus nachdenkt. Ein weiterer Nachteil bei dem Scrolling ist natürlich, wenn Sie das wirklich zulassen, dass Sie als Gestalter wirklich auch nicht unter Kontrolle haben, was wirklich am Bildschirm erscheint. Also diese zwei Seiten, die stammen auch aus einer E-Learning-Anwendung von Horten im kirchlichen Bereich, war das eine Auftragsarbeit. Und die sind ganz bewusst eben ja auch für die Zielgruppe geeignet gestaltet sozusagen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass das Ding jetzt irgendwie zur Hälfte weggescrollt wird, die Größe verkleinert wird, dann und bloß ein Ausschnitt davon sichtbar ist, dann ist natürlich die ganze Mühe mit dem Layout ziemlich verloren. Insofern wäre das so eine Anwendung, bei der sich es irgendwie anbietet, das ohne Scrolling zu realisieren. Dagegen die da unten, ja, das ist auch von dem Horten, das ist so diese Gantt-Chart-Lernanwendung, die wir schon hatten, also Projektmanagement-Grafiken. Mein Gott, da hat man links den Navigationsbereich und hat rechts eben eigentlich ein fortlaufendes Tutorial, wo immer Beispiele kommen, dann irgendwelche Fragen drunter zum Beispiel. Da ist es recht natürlich, das zu lesen, und gestalterisch ist das rechts auch nicht so anspruchsvoll, dass man jetzt besonders groß Verzicht sozusagen, auf besonders große Dinge verzichten muss, wenn das Scrolling dort eingeschaltet ist. Wenn Sie schon Fenstergrößen variabel machen, oder eine Möglichkeit, eine Konsequenz dessen, wenn man Scrolling hat, wäre, dass man Fenstergrößen variabel machen kann, dann gibt es natürlich da auch wieder verschiedene Strategien. Also das eine ist, ich lasse das Fenster eigentlich, habe das Fenster in der fixen Größe, und das Fenster zu vergrößern und verkleinern führt nur dazu, dass ein Ausschnitt daraus gebildet wird. Ich muss den Ausschnitt mit Scrolling auch mal anders hinschieben. Das ist was, das man häufig findet im Webdesign. Also zum Beispiel, das ist schon ein paar Jahre her, aber diese LMU-Homepage zum Beispiel, die benimmt sich so. Die Alternative ist, das Layout flüssig, wie man so schön sagt, zu machen. Das heißt, so zu machen, dass es einen Layout-Algorithmus gibt, der abhängig von den aktuellen Rahmenbedingungen sozusagen versucht, ein neues Layout zu machen, das noch den vorhandenen Platz gut ausnutzt. Also das wäre jetzt von unserer Lehrstuhl-Webseite auch ein bisschen ältere Version. Das Verhalten müsste aber immer noch so sein, dass es zumindest im horizontalen Bereich das Spaltenlayout versucht beizubehalten und die Spalten halt einfach bloß schmaler macht, um möglichst viel noch gleichzeitig sichtbar zu halten. Im vertikalen Bereich schafft man das natürlich nicht, und da ist dementsprechend hier dann auch das Scrolling notwendig. Auch das ist wieder einfach eine Entscheidung. Was sind denn meine Benutzer eigentlich, mein Lernpublikum sozusagen, das ich ansprechen will? Abhängig davon muss ich dann unter Umständen eben das eine oder andere wählen. Also rechts natürlich, das flüssige Layout ist eher für fortgeschrittene Benutzer, die vielleicht ein Fenster eben verkleinern wollen, weil sie viele Dinge gleichzeitig machen und trotzdem effektiv damit arbeiten wollen. Das linke ist eher für diejenigen, bei denen das Fenster normalerweise seine Standardgröße hat und die eigentlich das Scrollen und Verkleinern bloß in Ausnahmesituationen mehr machen, vielleicht um kurz mehr Platz zu schaffen und es dann wieder großziehen. Ja, das sind also doch eigentlich mehr Fragen, als man im ersten Moment mal glauben würde. Von dieser ganz trivialen Geschichte mache ich jetzt ein Fenster auf, und dann sind natürlich in den Fenstern drin, aber auch Inhalte. Ne? Es sind Texte drin, es sind Grafiken drin, das haben wir vorher die ganze Liste gesehen. Und da gibt es ja auch eine Menge, die wir, also zumindest die in der Medieninformatik-Einführung waren, die wir schon ein bisschen angeschaut haben, nämlich das Textverstehen ja nicht so ganz trivial ist, was da passiert. Da gibt es ja zuerst mal als allererstes diese Grundverarbeitung, wo einfach mal gelesen wird. Lesen an sich ist ein sehr komplexer Prozess, der eine Kulturtechnik ist, die dementsprechend durch doch sehr hochgradige Schulung erst so richtig möglich ist. Und bei dem solche Dinge ja passieren, die wir kennen wie Augensprünge, also diese Saccaden zu neuen Fixationen, Was auch bedeutet, dass man dem Auge da schon natürlich helfen muss, überhaupt das Textverstehen vom Lesen her zu unterstützen. Dann haben Sie eine semantische Verarbeitung, basierend natürlich auf der Syntax, die da steht. Das heißt, Sie müssen irgendwie die Begriffe an ihr zunächst mal verstehen, einordnen und überhaupt begreifen, was ist denn die Aussage hier dort? Ist das eine Aussage, ist das eine Frage? Ist es eine Definition? Da gibt es ja die Vielzahl von Dingen, die sozusagen semantisch da passieren können. Und das Ganze dann auf einer noch tieferen Ebene muss natürlich mit dem Vorwissen verbunden werden. Also zum Beispiel, was bedeutet der Begriff? Weiß ich dazu schon was? Habe ich eine neue Idee? Also insofern ist Textverstehen in sich sozusagen ein sehr stark gestaffelter Prozess zuerst schon mal. Ja, und wenn man jetzt darüber nachliest, wie sollen denn solche Texte gestaltet werden, dann gibt es eine Reihe von Regeln, die verstehen sich von selber, nämlich das, was man in so Grundlagenveranstaltungen zum Layout oder zum Webdesign oder so lernt, also dass die Zeilen irgendwie nicht zu lang werden sollen, dass die Augen die Führung nicht verlieren, dass man bei langen Texten mit Serifen arbeiten soll, bei kurzen ohne Serifen und so weiter, dass man nicht zu viele Schriften mischen soll, alle diese Dinge. Aber wenn man die Texte selber anschaut, dann ist natürlich auch die Frage, was schreibe ich denn überhaupt? Schreibe ich jetzt einen komplexen, langen Aufsatz mit vielen Sätzen, Untersätzen, Erklärungen oder schreibe ich bloß ein paar Stichworte? Wie weit gehe ich denn ins Detail? Mache ich zuerst mal bloß eine Zusammenfassung und Details nur auf Abruf? Und da sieht man an manchen Stellen, dass die Didaktik da wohl noch schon ein bisschen an ihre Grenzen zu stoßen scheint. Jedenfalls, wenn ich lese in diesem Lehrbuch, das ja als Standardwerk irgendwie gilt, dann steht da drin, bei der Entwicklung von Lehrtexten ist es empfehlenswert, Anregungen und Aufforderungen zum Elaborieren in den Text einzubauen. Also ich meine, das ist sicher schön und gut, aber wenn wir jetzt anschauen, was wir vorher irgendwie in vielen Vorlesungen uns angeschaut haben, Kohärenz- und Redundanzprinzipien für Multimedia-Präsentationen, und wenn wir wissen, dass Material, das nicht direkt zur Essenz beiträgt, zunächst mal eher schadet, da steht man schon wieder vor einem gewissen Problem. Soll ich das denn jetzt in den Text einbauen? Oder soll ich nicht vielleicht doch das irgendwie, und die Möglichkeit habe ich ja bei einer interaktiven Anwendung, das ein bisschen aus dem eigentlichen Lernmaterial rauszunehmen und zum Beispiel zeitlich danach zu sequenzieren. Also dass man zuerst mal das Material sich erarbeitet und dann irgendwann, bevor man sozusagen zum nächsten Thema geht, eine Möglichkeit kriegt, angeboten kriegt, jetzt gäbe es vielleicht auch noch irgendwelche Möglichkeiten, das ein bisschen weiter auszuarbeiten oder das selber auf ein anderes Thema anzuwenden. Also was man da schon sieht, ist, dass auch auf dieser Ebene so richtig strikte Anweisungen, Kochrezepte, Regeln zu geben, nicht ganz so einfach ist. Wesentlich, denke ich, scheint mir schon zu sein, dass man sich eher an diese Grundprinzipien hält, das einfach zu halten, verständlich zu halten, weil Lernende ja nun mit mehreren Problemen gleichzeitig konfrontiert sind. Die müssen mit dem System umgehen, die müssen den Text verstehen und so weiter, aber vor allem müssen sie ja was lernen. Und wenn man unsere vielen Vorlesungselemente zu der Cognitive Load Theorie zum Beispiel denkt, es ist irgendwie schon eine begrenzte Ressource da an kognitiver Verarbeitung und die sollte man dann wirklich auch jeweils auf eine Kernaufgabe richten. Das heißt, wenn ich jetzt Texte präsentieren will, was kann man denn so als Faustregeln irgendwie festhalten? Wir haben Motivationstheorie gehabt, und zwar die letzten Teile, wo wir wirklich gesagt haben, es gibt ja so Regeln, wie man Texte gut motivierend oder überhaupt Lerneinheiten gut motivierend aufbaut. Daraus sieht man, dass ganz wichtig ist, dass Lehrziele irgendwie drinstehen, dass ich, bevor ich überhaupt einen Text lesen muss, auch weiß, warum ich den lese. Also zum Beispiel diese berühmte Einleitung: In diesem Kapitel lernen Sie, was weiß ich, wie Vererbung in der Objektorientierung funktioniert oder sowas. Dann wird es viel klarer, wenn da plötzlich die Rede von irgendwelchen Begriffshierarchien ist, warum man sich mit sowas befassen muss. Dann ist es ganz wesentlich, immer die Orientierung zu geben. die sachliche Strukturierung sozusagen, wo befinden wir uns im Lernstoff, also das, was ich zum Beispiel jetzt bei der Vorlesung am Anfang versucht habe zu machen, nochmal zu sagen, was ist denn eigentlich das Gesamtgebilde und sich dort gut einzuordnen und dann den Text eben auch von der Strukturierung her geordnet aufzubauen. Also zum Beispiel mit einer einfachen Situation anzufangen und zum Komplexen fortzuschreiten, was nicht die einzige Möglichkeit ist. Ich kann genauso gut mit einer hochkomplexen Situation anfangen und die dann zerlegen in ihre Einzelbestandteile, aber es muss ein schlüssiges Konzept drin sein, dass man sich da gut orientieren kann. Dann haben wir natürlich diese kognitive Theorie des Multimedia-Lernens und haben damit festgestellt, dass also ganz wesentlich ist, dass das Ganze konsistent präsentiert wird und dass die notwendige Information da ist in knapper Form. Also das würde uns eher dahin leiten, in Stichworten zum Beispiel, wo es geht, zu arbeiten oder in kurzen Sätzen, statt wirklich mit elaborierten, komplexen Sätzen und langen Absätzen, die viele Sätze enthalten, mit Bildern zu arbeiten, aber die eben ganz eng mit dem Text zu integrieren, in dem Sinne, dass zum Beispiel Beschriftungen in den Bildern drin ist. Und was wir auch gesehen haben, um die multimediale, multimodale Verarbeitung wirklich unterstützen zu können, dass man auch den vorgelesenen Text, also das Audio, den Audiokanal mit in Betracht zieht und nicht bloß jetzt, wenn man Bildschirmtext anschaut, sagt man muss alle Informationen über auf dem Bildschirm eingefärbte Pixel übertragen, sondern vielleicht eben auch über den Audiokanal dazu. Also man sieht schon, dass sich das direkt eigentlich anwenden lässt, was wir dort gesehen haben. Und es gibt auch wunderbare Beispiele, dass Texte eben immer wieder geschrieben werden. Das merken wir als Lehrer ja auch dauernd, wenn wir welche Arbeiten sehen, Folien in Seminaren und so weiter. Was da so alles formuliert wird, wo man dann als Lernender natürlich vor einem kleinen Rätsel steht. Also den kann ich ja vielleicht im ersten vorlesen. Nach Auswertung der Daten musste die Nullhypothese, die besagt, dass kein Zusammenhang zwischen den Variablen Selbstverwirklichungsüberzeugung und Anwenden von Lernstrategien besteht, verworfen werden. Also solche Sätze, bei denen irgendwie so vielfache Verneinung da letztlich eine Rolle spielt, bis man dann irgendwie dahinter kommt, was eigentlich die Aussage ist. Also es ist wohl eine Hypothese, die einen Zusammenhang behauptet, eben nicht gültig. Das heißt, es besteht ein Zusammenhang, hätte man vielleicht auch sagen können. Das ist vielleicht methodisch und von der empirischen Theorie her ganz sinnvoll, über Nullhypothesen zu reden. Aber für einen Lernenden sind solche Sätze schrecklich. Ja, sowas gibt es natürlich in der Politik auch die ganze Zeit. Gibt es im Verwaltungsbereich, die Texte kennt man, wo man sich immer denkt, warum müssen die Leute sowas schreiben? Wie versehen sie und geben sie auf den Postweg, statt einfach zu sagen, schicken sie es, unterschreiben sie es und schicken sie es. Also das ist nur ein Hinweis. Also wenn man eigene Texte daraufhin anschaut, merkt man es immer mal wieder auch, dass einem das einfach passiert, dass man Dinge zu komplex hinschreibt und dieser Reduktionsprozess, alle diese Schnörkel möglichst wegzulassen, ist in der Textgestaltung gerade beim Lernen extrem wichtig. Okay, also da gibt es viele schöne Beispiele, die, glaube ich, auch aus dem Buch von Niggemann stammen. Das ist jetzt rein inhaltlich natürlich sozusagen, wie baue ich jetzt den Text als textuelles Gebilde auf, als syntaktisches Gebilde. Die andere Frage ist natürlich, wie präsentiere ich ihn? Überschriften braucht man, wobei es da auch wieder ganz verschiedene Überschriften gibt. Das sind sehr beliebt sind Überschriften wie Einleitung, Kapitel 1, Kapitel 2, Zusammenfassung und Schluss, was einem irgendwie gar nichts sagt, weil da kann jeder beliebige Inhalt drin sein. Das heißt, eine Überschrift, die, also vielleicht bei der Einleitung lässt sich ja noch drüber reden, aber sogar bei der kann man nach Einleitung, Doppelpunkt nochmal sagen, in was man eigentlich einleitet. Das heißt, die Überschriften sollten dazu beitragen, dass die Orientierung besser wird, also auch wirklich sinntragende Worte enthalten. Dann kann man im Text natürlich auch rein vom Layout her einiges tun, vom typografischen her einiges tun, um den übersichtlicher zu machen, indem man mit zum Beispiel ausgezeichneten Wörtern am Absatzanfang oder Buchstaben am Absatzanfang arbeitet, indem man Kästen benutzt, was sehr viel hilft, finde ich in vielen Fällen. Schriftauszeichnung, also Kursiv oder Fett und Farbe in Grenzen, also kann sehr viel helfen, insbesondere konsistent angewendet, zum Beispiel neu eingeführte Begriffe immer kursiv oder sowas, kann sehr, sehr hilfreich sein. Die Spiegelstriche, na gut, sieht man ja an so Vorlesungsfolien, die auch im Gewissen sind, die versuchen, diese Regeln umzusetzen, indem man das immer wieder auch benutzt. Und die typografischen Regeln, ich habe es schon ein bisschen erwähnt, das Kursiv, wie gesagt, kann vielleicht beim Einführen neuer Begriffe sinnvoll sein, sollte aber nicht zu oft vorkommen, weil Kursiv zu lesen typischerweise gerade am Bildschirm nicht so besonders gut ist. Ist besser geworden mit modernen Bildschirmen, aber man muss ja damit rechnen, dass die Leute schlechtere Auflösung haben. Unterstreichungen sind am Bildschirm kritisch, weil die meisten Leute Hypertext gewöhnt sind und dann einen Link vermuten. Wenn es ein Link ist und sie das benutzen als Semantik für einen Link, dann ist es okay. Aber ansonsten sind Unterstreichungen generell eigentlich was, das man in handschriftlichen Texten eher benutzt, aber nicht in computergenerierten Texten, außer eben in diesen Spezialfällen. Ja, und bei kleinen Schriften die Serifen wegzulassen oder die Schrift auch so auszuwählen, dass Platz spart, ich denke, das versteht sich auch. Das sind jetzt Beispiele, ist auch wieder von Horten, was man ganz leicht falsch machen kann. Das war gut gemeint hier. Ja. Das ist jemand, der redet über digitale Signalverarbeitung und hat einen schönen Hintergrund sich ausgedacht, wo digitale Signale tatsächlich irgendwie Wellenformen zu sehen sind. Nur ich glaube, man braucht es nicht erklären. Also schon die Icons dort oben so als solche wiederzuerkennen, ist schwierig, den Text zu lesen. Ist schwierig und super schwierig wird es noch dadurch, dass die Hintergrundfarbe und die Textfarbe nur fast gleich sind. Ein weiterer schwerer Fehler ist, dass die Textfarbe blau ist oder im blauen Bereich, was auch grundsätzlich schwer zu scharf zu sehen ist, wenn wir die blauen Rezeptoren eher in der Peripherie haben in den Augen. Also ganz einfache Dinge, die man ganz leicht falsch machen kann. Und auch solche Texte, da gibt es sogar einen Namen dafür, Picasso-Effekt. Schön bunt und ganz vielfältig und auch wieder gut gemeint, weil jemand eben diese Hinweise, die da standen, ne, Gestaltung von Texten, sich zu Herzen genommen hat und gesagt hat, wir machen sozusagen einen Farbcode. Da geht es jetzt um Urgency und das zweite Wort kann man fast nicht lesen durch den Kontrast am Bildschirm, das ist Importance. Und also der Text soll Urgency und Importance unterscheiden. Und hier wird einfach immer, wenn Urgency vorkommt, wird das grün geschrieben und wenn Importance oder Important vorkommt, wird das violett geschrieben. Das ist schon konsistent und soll einem irgendwie helfen, sich zu orientieren. Aber der Gesamteffekt ist das glatte Gegenteil. Also wenn das nicht gemacht worden wäre, wäre der Text besser zu verstehen. Oder wenn sogar, wenn das Important auch in dem Grün wäre, wäre es auch noch besser. Ja? Also obwohl dann dieser Effekt, dass man eben diese zwei Begriffe verschieden hat verschwunden sind. Das heißt, es sind zwei Dinge, die hier passieren. Das eine ist, die grundsätzliche Idee ist falsch, das kann man aber schon so platt sagen, mit Textauszeichnung wirklich so viel zu transportieren wie diese Begriffspaare. Und das zweite gravierende Problem ist natürlich einfach der Kontrast zwischen dem Violett und dem blauen Hintergrund. Da unten das Continue ist auch nicht viel besser. Ja, wenn wir Bilder anschauen, dann ist die Situation irgendwie ähnlich. Also wir müssen uns auch zunächst mal überlegen, wie werden die Bilder überhaupt verarbeitet? Und das geht auch in den gleichen Schritten so grob. Allerdings gibt es da noch viel mehr als bei Texten eine präattentive Verarbeitung, also einen schlagartigen Eindruck ohne lange Aufmerksamkeitslenkung. So ein Bild zieht die Aufmerksamkeit oft auf sich und schafft einen gewissen Grundeindruck. Das bedeutet, da ist also eine Gestalt, die unter Umständen wahrgenommen wird, ohne dass wir es vielleicht auch wollen, weil wir ein Bild sozusagen platzieren an einer bestimmten Stelle, einen Textblock platzieren, noch ein Bild platzieren und dadurch eine Gestalt erzeugen, die sofort wahrgenommen wird, ohne dass das wirklich vielleicht als solches entworfen wurde, also in der Unterscheidung zwischen den Objekten, die wir dort haben und dem Hintergrund. Also das ist so das, was mir als erstes passiert. Dann wird das Bild natürlich auch in vielen Fällen, insbesondere wenn man die Aufmerksamkeit darauf lenkt, also zum Beispiel auffordert, das Bild anzuschauen, im Detail ausgewertet, was ähnlich passiert wie bei Texten. Das heißt, die Augen springen auch in dem Bild von Detail zu Detail und lesen das Bild sozusagen auch nicht irgendwie Zeile für Zeile. Was man auch weiß, ist, dass während der Bildverarbeitung parallel Begriffe gebildet werden. Das heißt, dass man da, das haben wir auch in dem kognitiven Modell ja gesehen, dass diese Wechselbeziehung besteht zwischen unserem sprachlichen Verarbeitungssystem und dem bildlichen Verarbeitungssystem, einfach weil man einen Baum sieht oder ein Haus sieht und das mit dem Begriff entsprechend assoziiert. Und auch da gibt es dann natürlich hinterher den Anschluss an das Vorwissen, Interpretation, wobei das ein bisschen schwerer zu durchschauen ist, was da passiert, auch schwerer abzufragen, welches Vorwissen haben die Leute. Bei Text kann man vielleicht einfach bloß mal fragen, weiß einer, was denn der Begriff bedeutet. Bei Bildern ist das oft nicht ganz so offensichtlich. Dann sind die Bilder ja auch komplexer, ne? Es gibt also vielfältiger. Bei Text haben wir zunächst mal eigentlich relativ klare Struktur, das sind ja Buchstaben, Worte und Sätze. Hier können es schon mal ganz verschiedene Arten von Bildern sein. Also wir unterscheiden jetzt schon mal drei. Das eine sind, wenn jetzt hier mal als Abbilder bezeichnet, also die tatsächlich einen Ausschnitt der Realität zeigen, wie dieses Bild aus einem Block über München, so ein typisches Fremdenverkehrsbild von München, was auch nicht absolut objektiv sein muss. Ja, ich meine, tatsächlich gibt es diese Perspektiven von München. Wenn man mit einem Teleobjektiv auf das richtige Hochhaus geht, kann man das tatsächlich wahrscheinlich aufnehmen. Das ist, glaube ich, keine Montage, obwohl die meisten Leute das wahrscheinlich so empfinden werden. Aber es ist trotzdem eine subjektive Sichtweise, die da ist. Also da wird natürlich was transportiert damit. Und deswegen ist es auch so, dass diese Abbilder der Realität eigentlich diese zwei Bedeutungen wieder haben können. Es kann wirklich objektiv sein, also Darstellung von einem Produkt, wenn man wirklich Details sehen will, was weiß ich, von einem elektrischen Gerät, die Rückseite mit den Anschlüssen, was hat das alles für Anschlüsse, kann sehr informativ und objektiv sein. Oder so ein Bild ist ein Ausschnitt der Realität, der eher subjektiv und emotional gefärbt ist. Dann gibt es logische Bilder, also sowas, das ist auch ein Ausschnitt aus der Vorlesung hier, mit Worten und Bildern und wie sie wirken in den einzelnen Experimenten, die dort aufgelistet sind. Das ist also ein typisches Diagramm, Säulendiagramm. Und da gibt es auch verschiedene Typen natürlich davon. Und dann gibt es so abstrahierte Darstellungen, die versuchen metaphorisch eben Sachverhalte möglichst einfach darzustellen. Das ist auch aus der Vorlesung hier das Beispiel, nämlich aus diesen Experimenten von Mayer mit verschiedenen bildlichen Darstellungen und Einbettung von Texten da drin. Und hier werden also zum Beispiel Metaphern benutzt, wie diese Wellenpfeile da, die eben zunächst mal Luftbewegung, also Wind, symbolisieren sollen. Und Land und Wasser wird hier angedeutet. Und insofern ein rein symbolisches, abstrahiertes Bild. Mit allen drei Arten von Bildern können wir arbeiten, müssen Sie entscheiden, welches ist denn in welcher Situation tatsächlich angemessen. Um das tun zu können, muss man natürlich das Vorwissen verstehen. Also bestimmte Gruppen von Lernern werden bestimmte Symbole gar nicht verstehen, weil sie da nicht dran gewöhnt sind. Also wenn sie zum Beispiel Schaltpläne benutzen, wenn sie irgendwelche logischen Elemente benutzen, Venn-Diagramme benutzen oder sowas, dann muss man Vorwissen haben dafür. Dann muss ich mir jedem Bild eigentlich, das ich irgendwo reintue, mir überlegen, hat es denn einen Sinn von der Lernfunktion her? Gibt es also irgendwas, was das Bild transportiert? Wenn das Bild reine Dekoration ist, muss man sich gut überlegen. Das haben wir ja auch wieder in den Mayerschen Prinzipien da gesehen, dass man das beweisen kann, dass oft rein dekoratives Zusatzmaterial eher schädlich ist, als wirklich was zu transportieren. Vielleicht in der Einführung oder so, kann schon mal sinnvoll sein, motivationstechnisch, aber mit Vorsicht zu genießen. Dann würde der Sachverhalt räumlich korrekt dargestellt. Das geht so ein bisschen, wenn Informationsvisualisierung zum Beispiel ist, in diesem Bereich Lügenfaktoren, dass es sehr leicht möglich ist, durch grafische Darstellungen Dinge letztlich zu verfälschen, indem man Teile von der Skala weglässt, indem man was durch eine Fläche repräsentiert, was eigentlich das Maß plus die Länge von dem Objekt ist, und dann wird es sozusagen quadratisch verfälscht. Also da kann vieles schiefgehen, muss man aufpassen, dass man da nicht verwirrt. Die Komplexitätsebene muss auf die Lernenden angepasst sein, also ganz klar, jemand, der entsprechendes Vorwissen hat, kann ein komplexes Bild besser analysieren. Die Bildauswertung kann ich unter Umständen steuern, indem ich zum Beispiel das Bild schrittweise einblende oder indem ich verschiedene Phasenbilder sozusagen hintereinander zeige, die jeweils bloß ein Detail haben und dann irgendwie ein zusammengeführtes Bild, indem ich Explosionsbilder mache, diese verschiedenen Dinge. Dann ist natürlich generell die visuelle Organisation eine Frage. Ist das Bild links, oben, rechts, unten? Es wird normalerweise schon die Seite irgendwie von links nach rechts und oben nach unten gelesen. Dementsprechend wird das Bild, wenn es links oben steht, auch schon als erstes vermutlich angeschaut werden. Macht also auch nur Sinn, wenn das Bild für sich allein verständlich ist und nicht mehr zuerst den Text gelesen haben muss. Text und Bild aufeinander beziehen haben wir auch in den Multimedia-Design-Prinzipien von Meyer gesehen. Und die räumliche Korrelation gehört da natürlich auch dazu. Also der Text ist ja an dem Bild dran. Da kennen wir ja auch die Gestaltgesetze, denen gibt es ein ganz starkes Gesetz der Nähe. Wenn der Text zu weit wegrutscht von dem zugehörigen Bild, dann wird er als ein separates Element verstanden und möglicherweise mit etwas anderem assoziiert. Also einfach der schlichte räumliche Abstand kann wichtig sein. Also ich habe ein paar so eingescannte Beispiele aus älteren Büchern drin, versucht, die so gut es geht, durch modernere Beispiele zu ersetzen. Aber das ist aus zwei Gründen noch drin. Das erste ist, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit solchen Lernanwendungen schnell eine verwirrende Struktur schaffen kann, visuell verwirrende Struktur. Also worum es inhaltlich geht, das ist ein Kurs, bei dem es irgendwie um Webdesign geht, von der Firma Element K. Also ein professioneller Kurs, aber schon eine ältere Version, ein paar Jahre her, webbasiert. Und da ist ein Pop-up-Fenster oder sowas da, Create Links, und dann ist da eine Untereinheit, was ist eine URL, und auf dem ist wieder so eine Aufgabe quasi, wo man eben diese URLs analysieren kann, und man kann also jetzt, indem man mit dem Mauszeiger drüber geht, sich zeigen lassen, welcher Bestandteil was ist, Protokoll, Domain und Pfad. Es ist im Prinzip schon verständlich, vor allem für den, der schon verstanden hat, was das Ganze eigentlich soll. Wenn man mit dem Bild als Ganzes zunächst mal konfrontiert wird, hat man schon einen enormen kognitiven Aufwand, allein zu verstehen, was ist denn auf was draufgeschachtelt. Ja, also wo sind denn überhaupt die Grenzen für ein Objekt? Hat das jetzt was zu besagen? Haben diese Icons, die da hinten rauskommen, noch was zu besagen? Was ist das Verhältnis zwischen Create Links und What is a URL? Ist das jetzt untergeordnet oder liegt das bloß zufällig da davor? Das ist also ziemlich unübersichtlich einfach, und da muss man sehr vorsichtig sein, sowas nicht zu schaffen. Übrigens ist diese Firma Element K, dieses Beispiel stammt, nach wie vor höchst aktiv, und das kann ich durchaus auch empfehlen, wenn man mal einfach so Beispiele sucht. Die haben eine ganze Reihe von Online-Kursen, die... Ich habe dann auch einzelne Screenshots aus Beispielen davon, die als Demo-Material verfügbar sind. Also wenn man so mit Materialien rumspielen will. Und die sind, da sieht man auch, in welchem Umfang tatsächlich solche Selbstlernschulungen, webbasierte Selbstlernprogramme da betrieben werden. Also das ist für praktisch alle Fragen des Webdesigns und der Bedienung der einschlägigen Programme und der Office-Programme. Und so gibt es da eine riesige Palette von Kursen. Also es ist nicht so, dass das eine ausgestorbene Disziplin wäre. Also das ist jetzt ein Screenshot von Element K, von einem neueren Produkt, so wie das heutzutage ausschaut. Und das ist der zweite Grund, warum ich diesen Screenshot hier drin gelassen habe. Also das ist irgendwie 90er Jahre. Das ist hier jetzt 2010 oder 2009 oder sowas. Man sieht erstens mal, es ist deutlich aufgeräumter. Sie profitieren natürlich von der wesentlich besseren Auflösung, die man hat. Was man auch übrigens gleich sieht, und das passt jetzt zwar zu den Bildern noch nicht, aber an der Stelle sollte man es trotzdem erwähnen, wenn Sie da unten diese Bedienreihe anschauen, Bedienelementreihe, es ist also ein Medienplayer eingebaut, und es ist von vornherein die ganze Geschichte über einen Audiokanal mit unterstützt. Das heißt, es ist wirklich eine multimediale Präsentation, während das in der Vergangenheit eher der Ausnahmefall war, ist es jetzt bei solchen Lerneinheiten tatsächlich so der Standardfall. Also wenn Sie mit den Sachen spielen will, elementk.com. Wir waren ja bei den Bildern, bei den grafischen Elementen, das Audio kommt ja gleich noch. Wo sind denn hier grafische Elemente? Hier sieht man zum Beispiel, dass hier von rechts so ein Fenster reingefahren ist. Es wird hier auch dargestellt mit so Tabs, die das eine davon ausgeklappt ist. Da ist ein Glossar drin. Dieses A bis Z ist so ein Icon für ein Glossar. Man sieht links auch wieder das Inhaltsverzeichnis. Da gibt es auch Icons, die mir sagen, wo war ich denn schon und wo war ich noch nicht. Es gibt hier ein reines Abbild, nämlich irgendein Programm zum Lernen von Excel, wo einfach ein Screenshot von Excel drin ist, mit dem ich arbeiten kann. Das heißt, Sie sehen, dass diese grafischen Elemente eine ganze Reihe von verschiedenen Effekten haben können. Also zum Beispiel ganz einfach Orientierung herstellen können. Wo bin ich? Ah, dieses Fenster ist ein Glossar, wenn da A bis Z steht, dass ein grafisches Element einfach durch diese Tabs sagen kann, das ist jetzt auf oder zu. Und das, wenn man es zumacht, sieht man gleich, das passt wieder an diese Stelle. Das ist also zunächst meine Organisationsfunktion. Und dann kann so ein Bild natürlich auch tatsächlich in Simulationen oder Ähnlichem wirklich verwendet werden kann, um Effekte zu zeigen. Das ist eine symbolische Darstellung. Und es kann natürlich sein, dass es wirklich, dass das Bild das Interface selber ist. Also zum Beispiel, wenn ich so eine Mikrowelt habe, das ist also jetzt ein Beispiel über die Bedienung von CNC-Maschinen, wo wirklich eine 3D-Visualisierung ist und ich sozusagen in den Raum komme, wo so ein Gerät steht und dann da wirklich mich reinbewegen kann und dann in das Bedienpanel hingehen kann und dort die Knöpfe sehen und die Knöpfe ausprobieren kann, da ist das grafische Element plötzlich das Interface selber. Und es gibt auch so Zwischendinge, wie hier zum Beispiel bei der Excel-Präsentation, wo so ein sehr realistisches Bild von der Taste eben eingeblendet wird, um einen daran zu erinnern, man kann bestimmte Dinge mit genau dieser Funktionstaste machen. Also Bilder können in ganz verschiedenen Kontexten dort eingesetzt werden. Und wie gesagt, diese Regeln von vorher, diese Fragen, kann man ja in dem Fall immer stellen. Und also denke jetzt gerade bei den neuen Präsentationen von Element K, sieht man auch, dass das ganz überlegt gemacht ist eigentlich. Das ist ein extrem schlechtes Beispiel, allerdings ist es insofern verständlich, weil das, glaube ich, ein, da steht es doch irgendwie, Ammo Fillers oder so, also ein Tutorial über Sprengstoffe und Entschärfen von irgendwelchen Bomben oder sowas ist insofern vielleicht noch verständlich, aber das ist ein typischer Fall, von was das nichts bringt vom Didaktischen her. Unity Principle ist ein schöner neuer Name, den Horton jetzt geprägt hat, wo man sagen muss, naja, kennen wir eigentlich als Konsistenzprinzip und trotzdem ist es richtig. Also das ist jetzt diese Präsentation oder diese Lerneinheit von den Horton-Leuten über Gantt-Charts, die ich schon ein paar Mal als Beispiel verwendet habe, mit verschiedensten Elementen. Also da sind Bilder drin, da ist hier dann auch eine Videopräsentation drin. Hier oben ist der Überblick, links der Navigator. Aber was auffällig ist, ist, dass grundsätzlich mal die Seiten alle sich an einen Satzspiegel, würde man sagen, als Typograf halten. Das heißt, eine gleichmäßige Aufteilung der Seite schon mal pflegen, dass sie die gleiche Farbpalette benutzen, dass sie das gleiche Logo immer an derselben Stelle haben, was zunächst mal einfach die Identität trägt und sozusagen ein ganz sicheres Gefühl vermittelt, das gehört alles dazu. Die Bildtypen werden eben auch konsequent verwendet, das heißt, alle Grafiken sind eben in so einem Kasten, wenn ein Video eingeblendet wird, sind immer Videos, wo jemand was erzählt, dann wird das mit so einem runden Porträt mit einer Textblase eingeführt. Das sind ganz simple Elemente, mit denen man doch viel erreichen kann, dass man sich sozusagen schnell wohlfühlt und ja, sich gut in der Präsentation auch bewegen kann. Ja gut, das waren Text und Bilder, aber wir wollen ja Multimedia, also manche rechnen ja Text und Bilder schon zu Multimedia. Audio ist natürlich bei Multimedia ein ganz wesentliches Element, wobei es da auch wieder verschiedene Typen gibt. Sprache, also Vorlesen von Text. Und auch da kann man wieder unterscheiden zwischen Text, der wirklich eben tatsächlich vorgelesen wird und als Text auch existiert auf der Seite, Text, der bloß eine gesprochene Erklärung ist zu Bildern, aber als Text auf der Seite nicht existiert. Oder auch Text, der jetzt zum Beispiel wirklich einen Dialog oder eine Handlung in einem Hörspiel oder sowas wiedergibt. Das sind ja drei ganz verschiedene Arten, wie man Sprache einsetzt. Dann gibt es Soundeffekte, also einfach kurze, markante Töne, die wie Icons funktionieren, zum Beispiel ein Warnton oder eine Modusanzeige, mit der man merkt, war der Test erfolgreich oder nicht, indem da zwei verschiedene Töne benutzt werden. Oder natürlich Musik. Hintergrundmusik haben wir schon mal gelernt, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht sinnvoll ist, die einzusetzen. Also bloß dem Lernenden Musik vorzuspielen, damit er entspannt, ist in der Regel nicht zielführend, weil das eher die kognitiven Ressourcen belastet. Musik mit inhaltlichem Bezug zu den dargestellten Inhalten, das ist natürlich sinnvoll. Zum Beispiel bei der Einführung von einem Thema kann man einen Schauplatz dadurch präsentieren und Assoziationen wecken. Und dann kann es natürlich auch sein, dass Musik wirklich den Inhalt irgendwie mit repräsentiert, einem bei der Orientierung hilft, also zum Beispiel die Gliederung unterstützt, indem verschiedene Hintergrundmusik zum Beispiel läuft oder bestimmte Jingles benutzt werden, um eine bestimmte Art von Information einzuleiten, so ähnlich wie so eine grafische Orientierungsmarke. Aber auch da muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Was klar ist, ist, dass den Schwerpunkt auf die Audiopräsentation zu verschieben, abgesehen von sehbehinderten Benutzern, normalerweise eine recht hohe Konzentrationsleistung erfordert. Also der Schwerpunkt sollte für normal sehende Benutzer schon bei der visuellen Präsentation sein, Audio sozusagen eher unterstützend. Ja, Beispiele brauchen wir jetzt nicht mit einzelnen durchgehen, aber bloß wenn Sie die Liste mal kurz überfliegen, Sie können natürlich mit einem entsprechenden kleinen Soundclip sofort eine bestimmte Stimmung herstellen, einen bestimmten Ort assoziieren. Also wenn Sie einen Sataki spielen, dann werden alle an Griechenland denken, da kann man gar nichts machen. Oder wenn Sie das Tatort-Thema anspielen, dann ist irgendwie auch relativ klar, in welchem Bereich man sich bewegt. Allerdings gibt es natürlich Menschen, gerade zum Beispiel in anderen Ländern, die haben den Tatort noch nie gesehen oder gehört. Das heißt, da muss man auch ein bisschen vom, wie immer eigentlich, auf den Hintergrund des Zielpublikums achten. Ja, gesprochene Kanäle, das ist tatsächlich so, dass moderne Selbstlernsysteme das massiv machen, dass sie einen Sprachkommentar benutzen. Also was wir auch gelernt haben, dass das nach allen Erkenntnissen, die man so kennt, durchaus sinnvoll ist. Und das Ganze zusammen mit einer Animation. Ich habe jetzt, damit das nicht ganz so trocken ist, wenigstens eins von diesen Hortenbeispielen mal vorher mir hierher geholt. Da hat man schon das Problem mit den vielen Fenstern. Die muss man auf die Seite tun. Also das ist jetzt ein Beispiel, das ist speziell für die Informatiker. Da geht es um objektorientierte Programmierung. Schauen wir, ob es auch wirklich was tut. Okay, Error in opening the page, sehr schön. Starten wir es nochmal neu. Da habe ich doch irgendwo auch mein Audio. Es hat vorher so heftig gebrummt, dass ich es auf die Seite getan habe. Da. Also jetzt gibt es mit brummenden Ton. Also reicht vielleicht schon mal an der Stelle. Wir haben ja so viele Prinzipien gelernt, was es da gibt oder angeschaut, was es in der Literatur gibt. Teile davon werden vernünftig irgendwie umgesetzt. Also zuerst nicht mehr, dass man den Audiokanal benutzt, dass es eine Animation ist, die schrittweise aufgebaut wird und der Audiokanal das begleitet. Eine Sache, die ganz offensichtlich nach diesen Meyerschen Theorien nicht gemacht werden sollte, ist, dass der Text jetzt tatsächlich auf dem Bildschirm steht und vorgelesen wird. Vorteil ist, dass Sie natürlich die Animation jetzt auch verfolgen hätten können, wenn der Text hier weg gewesen wäre. Also das ist so eine ganz klassisch aufgebaute Präsentation. Und man merkt auch an der Stelle, wenn man damit arbeitet, das sind, also gut, wenn man den Stoff natürlich kennt, ist es nicht so schlimm, aber wenn man jetzt damit wirklich objektorientierte Programmierung lernen will, dann kommt man sehr schnell in diese Situation, dass es da gerade alles Mögliche irgendwie reingefallen ist in die Box und es ist was dazu gesagt worden und es ist eigentlich ziemlich viel Information. Und dass man an der Stelle dringend das Bedürfnis hat, das zu machen, was ich gerade gemacht habe, zu stoppen, was jetzt auch schon gar nicht mehr richtig funktioniert hat, weil das, was ich gerade anschauen wollte, ist schon wieder weg. Das heißt, diese sogenannte Lernerkontrolle, also wirklich dem Lernenden die Möglichkeit zu geben, dass er zu jedem Zeitpunkt sagt, halt, ich will jetzt nochmal genau nachschauen, was das ist, will man es nochmal anhören oder sowas, will es besser verstehen, die ist ja eine der Stärken oder die Hauptstärke vielleicht von diesen multimedialen Lernsystemen. Also jeder, der mit dem Podcast von Vorlesungen arbeitet, kennt das und also ich kenne es von dem Feedback, das wir immer bekommen. Das heißt, das Beste an so einem Podcast ist eben, dass ich irgendwas nochmal anhören kann, dass ich Sachen, die ich schon kenne, überspringen kann, sich dort sozusagen gezielt mitarbeiten kann. Das sieht man also, ohne diese Elemente ist es eigentlich, wäre es fast nicht verwendbar. Was auch ganz interessant ist, ist dieses Spiel hier. Es gibt hier Praxiseinheiten und das sind ja, also hier wird mir jetzt sozusagen ein Objekt angeboten mit bestimmten Eigenschaften und ich muss jetzt rausfinden, in welcher Klasse das Ding tatsächlich drin sein könnte und rechts läuft die Uhr. Und jetzt ist die Uhrzeit irgendwie mehr abgelaufen, die Zeit ist aus und dann kann man es, wenn wir nichts getan haben, ist er natürlich nicht sehr glücklich, ist das System nicht so richtig glücklich mit uns. Und jetzt da könnten wir mal schauen, ob wir sowas auf die Schnelle schaffen mit UWZ, dass das da hinten drin ist. Jawohl, genau. Und da ist man unter Zeitdruck und muss also relativ schnell hier sich sozusagen orientieren. Und das bedeutet, dass man ziemlich, doch relativ gut verinnerlicht haben muss, was denn genau die Regeln sind, nach denen in dem abgeleiteten Objekt, tatsächlich in dem Objekt einer abgeleiteten Klasse, was da tatsächlich dann an vererbten Eigenschaften und Methoden drin ist. Was auch interessant ist, ist, dass jetzt der Ton nicht mehr da ist, wie man nicht hört sozusagen. Also das mal als Illustration dazu. Der auditive Kanal kann die Übersichtlichkeit verbessern. Mit Sicherheit ist das besser so, wie es vorher das Audio kam, als wenn bloß der Text da oben stehen würde. Die Animation ist auch hilfreich, aber ohne die Lernerkontrolle ist fast sinnlos. Das ist jetzt ein Beispiel von, die können sich selber raussuchen, ich habe jetzt nicht mehr extra gestartet, von Element K, eine Präsentation zum Lernen von der Bedienung von Excel. Hier geht es um Formeln in einem Excel-Worksheet. Dort wird ganz bewusst auf den geschriebenen Text verzichtet. Das heißt, es ist wirklich hier nur unten ein Player, mit dem ich eben die Kontrolle habe. Ich kann starten, stoppen. Hier passiert was in dem Excel-Sheet und ich werden Dinge sozusagen markiert und dazu wird mir was erzählt, was passiert. Also ist möglicherweise die bessere Alternative dazu, haben wir schon gelernt, als den Text zu schreiben. Dann haben wir gesehen, dass Audio eben was sehr Flüchtiges ist. Das war also vorher schon bei der Präsentation, als wir da das Audio angehört haben, für jemanden, der das damit versucht zu lernen, ist es natürlich schon kritisch, den Text zu verstehen, da muss man auch wieder spielen können. Und spätestens bei so einer Sache wie diesem Spiel hier, spielt das Audio natürlich jetzt keine entscheidende Rolle mehr. Das Spiel zu erklären mit Audio oder irgendwas vorzulesen, macht wenig Sinn. Vor allem, weil man ja wirklich sozusagen die volle Information irgendwie gleichzeitig über alles haben muss. Das heißt, das muss wirklich visualisiert sein. Generell ist in Übungen und Prüfungen, kann man sagen, die nicht audiovisuelle Präsentation immer überlegen, auch wenn man das natürlich gut nachvollziehen können will, wann was passiert ist und jeder eben sozusagen ja, Unterlagen, die man auch mal ausdrucken kann oder so erzeugen will. Das Ganze ist ja auch zeitabhängig hier, weil die Animation ja auch über die Zeit läuft, aber trotzdem ist Audio überhaupt nicht im Einsatz. Was man machen könnte, wäre natürlich ein Ton, der zum Beispiel Erfolg oder Misserfolg oder zumindest den Ablauf der Zeit irgendwie symbolisiert. Das wäre tatsächlich sinnvoll, weil man möglicherweise, wenn man das so eine, das erste Mal anschaut, man gar nicht mitkriegt, was das, diese Uhr da rechts wirklich bedeutet. Und wenn die dann Bing macht, wenn sie oben angekommen ist und vielleicht in dem Moment noch kurz aufblinkt, bei den ersten Malen zum Beispiel, dann könnte man das ein bisschen besser präsentieren. Also ich will ja nur ein bisschen so mal in die in Designentscheidungen reinschnuppern, die bei solchen Dingen zu treffen sind. Das war jetzt Audio, es gibt natürlich noch mehr, es gibt Animationen zum Beispiel und es gibt auch Video. Animationen ist ein Thema, das bei Multimedia sich aufdrängt und wenn Sie jetzt gesehen haben, diese Beispiele, moderne Lernanwendungen machen das eigentlich ausschließlich, dass sie mit Animationen arbeiten. Niggemann sagt so schön, es wird angenommen, dass Animationen eine Lerneinheit attraktiver für die Lerner machen können. Das ist sowieso schwach formuliert und auch schwer so zu belegen, also ob es attraktiver für die Lerner ist, das ist normalerweise so ein Kurzzeiteffekt. Man weiß, dass es am Anfang sozusagen die Motivation geweckt wird, wenn sich da was rührt und bewegt. Man hofft in vielen Präsentationen darauf, dass man die Motivation erhalten kann durch diese berühmten pädagogischen Agenten, irgendwelche Comicfiguren, die einen da begleiten, was sehr schnell aber auch auf den Nerv gehen kann, um ehrlich zu sein. Tatsächlich, wie man jetzt zum Beispiel bei dieser objektorientierten Programmierung gesehen hat, kann eine Animation, wenn sie gut gemacht ist, schon komplexe Sachverhalte in einer schwer anders zu erreichenden Form präsentieren. Und was auch ja so ein bisschen in den Bereich der Animation reingehört, sind interaktive visuelle Übungen, wie man jetzt auch bei diesem Objektorientierungsspiel da gesehen hat, die eben damit wirklich einen eigenen Erfahrungsaufbau und auch natürlich das Vertrauen, Aufbau von Vertrauen ins eigene Können schaffen und natürlich in dem Sinn auch eine sehr wichtige Funktion haben. Grundsätzlich kann man ein paar Sachen festhalten, die Animationen sollten so einfach sein wie möglich. In den allermeisten Fällen gibt es natürlich auch wieder Spezialfälle, wenn man ein reales System darstellen muss, die Bedienung von einem komplexen Steuerpult, dann wird man das irgendwann mal schon so kompliziert haben müssen, wie es ist. Steuerungsmöglichkeiten, extrem wichtig, ich glaube, das hat man im ganz kleinen Beispiel schon gesehen, Rücklauf, Vorlauf, Neustart, was vielleicht langsamer ablaufen lassen, ist extrem wichtig, um die Animation wirklich nachvollziehen zu können. Was man auch an dem Beispiel so ein bisschen erlebt hat, ist, dass so eine gewisse Zeit zum drüber nachdenken auch sinnvoll ist und Animationen haben oft die Gefahr, dass sie dann einfach so dahin rauschen und den Lernenden irgendwie überfahren. Dynamische Grafiken hat man jetzt auch im Beispiel sehr schön gesehen, wo irgendwelche Texte zum Beispiel sich bewegen und an die Stelle hinfahren, wo sie sozusagen dann ihre Bedeutung tragen. Das kann enorm fürs Verständnis helfen und wenn es interaktiv wird, ich Dinge zum Beispiel selber von Hand irgendwo hinziehen muss, kann das noch ein ganzes Stück wirkungsvoller sein. Ja, die klassischen Dinge, kulturelle Besonderheiten, zum Beispiel wenn man von der anderen Seite liest oder wenn Farben eine bestimmte Funktion haben, das gilt eigentlich für Bilder wie Animationen genauso. Um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, es gibt ja auch empirische Untersuchungen dazu. Von 1996 gibt es eine Untersuchung, wo drei Gruppen von Studierenden mit Text und Bild, Text und einer dynamischen Visualisierung, also eine Animation, in der sich die Objekte bewegen und ein Text mit einer interaktiven Animation, wo der Benutzer selber was tun musste, gearbeitet haben. Und da ist auf jeden Fall so, dass die letzten beiden Typen der reinen Text- und Bildpräsentation überlegen waren. Ein bisschen kompliziertere Untersuchung, die ein bisschen jünger auch ist, hat versucht, Lernersteuerung zu vergleichen, nämlich automatisch, also das läuft einfach ab, schrittweise, das heißt, ich kann einzelne Phasen abspielen und bis jetzt bei dem Beispiel war, wo man ein kleines Stück abspielen kann, oder eine ganz freie Navigation, wo ich an einer beliebigen Stelle mich hinbewegen kann, der Navigation. Und die haben auch die Vorkenntnisse sozusagen oder die Fähigkeiten der Probanden mit berücksichtigt. Und da sieht man, dass es eben sehr wohl große Unterschiede gibt. Das hat man auch mit dem Individual Differences Principle von Meyer schon gesehen. Das bildet sich da sozusagen wieder ab. dass generell Probanden natürlich mit hohen mathematischen Fähigkeiten sich leichter tun mit dem Ganzen, dass aber insbesondere Leute, die niedrige Fähigkeiten mitbringen, bei freier Navigation überfordert sind und dort die schlechtesten Leistungen bringen. Das heißt, Lerner mit niedrigem Vorwissen, niedrigem Abstraktionsvermögen, bei denen ist es nicht unbedingt hilfreich, denen eine zu starke Kontrolle sozusagen drüber zu geben. Da muss das Lernprogramm viel stärker vorgedacht sein, also automatisch ablaufen und vielleicht bloß ganz wenige Interaktionen anbieten, dann aber auch diese Reflexionszeit und Ähnliches mit wirklich einbeziehen. Was interessant ist und wirklich aus diesen Studien eben auch rauskommt, dass diese Behauptung, die der Niggemann da oben geschrieben hat, dass die Verbesserung des Lernens durch einen Spaßfaktor, sozusagen durch einfach die Motivation, weil da Animationen sind und sich was bewegt, dass die nicht belegt werden konnte. Das ist, glaube ich, auch wirklich so, dass das vielleicht für Grundschulkinder oder so oder Vorschulkinder gilt und für ein bisschen seriösere Benutzer sozusagen eine sehr geringe Rolle spielt. Also einen ganz minimalen Effekt und den nur anfänglich hat. Also darauf sollte man nicht setzen, bloß weil Animationen sind, wenn die Leute schon so großen Spaß haben, damit umzugehen, dass sie es dann machen. So funktioniert es nicht. Dann gibt es ja auch noch Video. Wir sind jetzt bei Multimedia so langsam durch die Medientypen durch. Das ist auch interessant, dass Videoinhalte in früheren Versionen der Vorlesung nach in der Literatur irgendwie so ganz stiefmütterlich behandelt werden. Man sich fragt, warum eigentlich? Vermutlich einfach bloß deswegen, weil die Hardware zu dem Zeitpunkt noch nicht so ausgereift war oder nicht so leistungsfähig war, dass man Video wirklich sinnvoll in guter Qualität einsetzen kann. Im Prinzip ist Video ja ein uraltes, multimediales Lernmittel, also die Bildungsfilme, Sie erinnern sich bestimmt auch selber noch an die Schulzeiten, das war in meiner Schulzeit so und war schon eine Zeit vorher auch so, dass man irgendwie ab und zu mal einen Film angeschaut hat, vor allem in der Biologie oder so, der Erdkunde, da gibt es jede Menge Bildungsfilme, gibt es ja auch ganze Einrichtungen, die das präsentieren. Das heißt, Video ist zunächst mal ein ganz traditionelle Lehrform. Und inzwischen haben wir die Möglichkeit, das digital übers Internet zu streamen und dementsprechend ist es natürlich so, dass diese Lehrvideos zunächst mal eine sehr gute Startvoraussetzungen haben und tatsächlich sich auch unabhängig von den ganzen E-Learning-Theorien und Lehrbüchern und so weiter in einer gewissen Art und Weise verbreiten. Also wenn Sie mal in YouTube ein bisschen gezielt in die Richtung schauen, dann finden Sie erstaunlich viele Lernmaterialien eigentlich, die dort bereitgestellt werden. Also was jetzt hier nochmal angesprochen ist, ist eher sozusagen wie Video von den Multimedia-Lehrbüchern gesehen wird. Da sagt man natürlich, ich habe Video als ein Element unter vielen anderen Multimedia-Anwendungen. Heutzutage wird Video oft auch einfach als ein Standalone-Medium wie in den frühen Zeiten des Bildungsfilms sozusagen benutzt, also über YouTube angeschaut oder so. Aber grundsätzlich hat Video natürlich die Vorteile, es ist sehr viel Information, die darüber kommt, weil die Kanäle eben Audio und Video wirklich, also auditiver und visueller Kanal gut genutzt werden. Wir haben die Echtzeit, das heißt, man hat also einen echten Bezug dazu, in welchen zeitlichen Dimensionen was stattfindet. Es hat natürlich, gerade wenn Aufnahmen verwendet werden, so den Touch von Authentizität. Wir alle wissen, dass das natürlich verfälscht sein kann, aber oder auch simuliert werden kann, aber trotzdem vermittelst es zunächst mal. Für viele Dinge wie dreidimensionale Verhältnisse oder ganz komplexe Bewegungsabläufe ist Video für uns einfach ein guter Wahrnehmungskanal, vor allem weil wir durch den hochgradigen Konsum von Film und Fernsehen an so eine gewisse Sprache auch gewöhnt sind, dass wir dort eben Dinge einfach sehr schnell aufnehmen können und auch relativ komplexe Zusammenhänge, also zum Beispiel komplexe Schnitte von irgendwelchen indirekt nur miteinander verbundenen Handlungssträngen und sowas sehr, sehr gut wahrnehmen können und darauf geschult sind. Das kann man natürlich dann einsetzen. Also hier steht schon mal wieder dieser Summationseffekt in diesem, ich glaube, das ist auch das Niggemann-Dall-Buch, der angeblich dadurch entsteht, dass die beiden Kanäle genutzt werden. Das haben wir schon mal angeschaut, das ist nur in Grenzen so, aber die Tatsache, dass wir duale Codierung haben, ist natürlich immer gut. Und Video, gut, Emotionalität, Hinwendung, das geht schon in die Richtung von Motivation hält sich in Grenzen, der Effekt. Interaktionsmöglichkeiten bei digitalen Videos sind natürlich total interessant, viel mehr als bei klassischen Filmen kann ich das eben anhalten, zurückspulen. Ich kann allerdings auch damit natürlich erreichen, dass sehr kurze Clips erzeugt werden, die Leute orientierungslos zum Art Zapping-Effekt irgendwo hin und her springen kann, damit vielleicht auch wieder Verwirrung erzeugen. Aber grundsätzlich ist digitales Video natürlich ideal, um Dinge genauer zu analysieren. Das ist man sieht schon irgendwie in Grau, ein Beispiel aus einem Lehrbuch zu interaktivem Video, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist ja sowieso interessant, wie interaktives Fernsehen, interaktives Video so im Laufe der Jahrzehnte sich entwickelt hat. So war die Idee, wir haben also eine Erzählung, in der man die Interaktionsmöglichkeit hat zu sagen, ich kann jetzt Handlungsoption A, B oder C treffen. Ja, also das ist irgendwie, da geht es um persönliche Beziehungen und irgendwie der, man soll sich sozusagen die Rolle von diesem einen der beiden Partner versetzen und dann eine bestimmte Reaktion auslösen, also wie man sich verhalten würde, und dann spielt das Video entsprechend weiter und zeigt einem, was dann passiert. Das ist eine Zeit lang auch sehr gepflegt worden. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, zum Beispiel haben ARD und ZDF haben dann mal sogar Krimis produziert, wo es zwei verschiedene Schlüsse auf den beiden Kanälen gab und man konnte es zwischen den beiden an jeder beliebigen Stelle hin und her schalten. Also es ist durchaus, oder gibt auch Produktionen, wo man zum Beispiel die Handlung aus zwei verschiedenen Perspektiven auf zwei Kanälen sieht und sich dazwischen bewegen kann. Das ist, sind eher so experimentelle Formen von interaktivem Video, die aber so richtig die ganz große Bedeutung nicht gewonnen haben. Also ich meine, man kann sich schon Situationen vorstellen, wo dieses interaktive Video verwendet wird. Aber ja, ist mir eine Randerscheinung. Wichtig ist, dass man das Video vom Rest der Darstellung abgrenzt, dass es also wirklich irgendwie ein eigener Rahmen ist oder vielleicht auch als Vollbild dargestellt wird. Und man muss sich überlegen, wo ist es, wie ist es denn eingeordnet? Also in dem Fall ist es so, dass es linear einfach, das Video läuft ab, dann passiert wieder irgendwas und dann kann man im Video wieder weitermachen. Was natürlich zum Beispiel heißt, dass jetzt, wie es da in der Situation war, dass man dann auch ein Standbild vielleicht benutzt, um nochmal daran zu erinnern, wo stehen wir denn jetzt in dem Video? Das dann einfach bleibt an der Stelle stehen. Oder könnte natürlich auch eine Schleife sein, aber idealerweise bleibt es stehen, um die Aufmerksamkeit nicht zu sehr zu binden. Alternativ kann man natürlich auch eine ganz andere Situation verfolgen, wo man sozusagen ein Video laufen hat und parallel dazu irgendwas macht, zum Beispiel eine Animation nebenher laufen hat oder Text nebenher laufen lässt, irgendwie Stichworte, die sich darauf beziehen. Oder auch, dass ein Video sozusagen wie ein Bild, bloß mit Bewegung, sozusagen in der Schleife, immer wieder durchläuft und eine rein illustrative Funktion hat, aber sozusagen einfach ein dynamisches Bild ist. Was in allen Fällen natürlich heißt, dass man irgendwie das Ganze koordinieren muss, was man da macht, und auch eine relativ hohe, denke ich, kognitive Last insgesamt erzeugt. Ups, da bin ich jetzt eins zu weit gesprungen. Wenn Sie in die jetzige Zeit sozusagen schauen, unabhängig von diesen Lehrbüchern, wie Video verwendet wird, ich habe es vorher schon angedeutet, ein ganz wesentliches Medium sind eben diese zentralen großen Videoarchive, die es gibt. YouTube ist nur ein Beispiel dafür. Gibt es viele andere und auch spezialisierte für Lernmaterialien, bei denen es inzwischen ja extrem einfach ist, solche Elemente einzubinden in zum Beispiel webbasierte Präsentationen. Das ist jetzt ein Beispiel von irgendwie Vascular Disease Foundation, also eine medizinische Stiftung, die letztlich sich über Weiterbildung von Laien und Ärzten bemüht und die natürlich sehr, sehr wohl mit Videos arbeiten, aber die Videos sind sozusagen ein Standalone-Element, das wirklich als über den Player hier eingebettet ist und ist eigentlich bloß drumherum eine, ja, so eine Art Menüstruktur, in der ich halt in den vorhandenen Materialien gut navigieren kann und dann eben auf hier, was weiß ich, Support Groups oder Ähnliches auch navigieren kann. Aber da gibt es eben einfach den Knopf Videos und dann kann ich mir illustrative Videos raussuchen. Und Videos in diesem Sinn, die dann eben auch eine Mischung zum Beispiel aus Animationen wie in dem Fall und klassischen Videoaufnahmen machen, darstellen, verwenden. Das ist was, wo in E-Learning sozusagen total am Boomen ist. Also muss man wirklich sagen. Manche werden es bloß nicht E-Learning nennen, aber Lernen über digitale Medien ist es einfach. Also man sieht auch so ein bisschen an dem Beispiel, dass, wenn man das gesamte Thema E-Learning anschaut, dass da eine historische Entwicklung auch dabei ist. Deswegen möchte ich am Schluss auch nochmal über die Geschichte des ganzen Themas reden. In den Lehrbüchern schaut es so aus, Video ist was Tolles, was man irgendwie interaktiv einbettet in Präsentationen. Und so ein bisschen auch diese Enttäuschung, wie allgemein E-Learning so richtig ganz viel damit ist gar nicht gemacht worden. So viele interaktive Videogeschichten gibt es nicht. Und parallel dazu hat aber eine ganz andere Welt sozusagen sich aufgebaut, die zum Beispiel von YouTube bestimmt wird und die sehr wohl massiv Lernvideos enthält. Ja, zum Schluss vielleicht bloß noch ein paar Bemerkungen über diese Learner Control, weil das tatsächlich eine Situation ist, die sowohl bei den Animationen, also bei den Videoinhalten, als auch bei dem Audio irgendwie eine Rolle gespielt hat. Also überall, wo wir zeitabhängige Medien benutzen, beziehungsweise generell in diesen Lernanwendungen, aber ganz besonders stark bei diesen zeitabhängigen Medien. Also das habe ich schon erzählt, also die Lerner müssen eben oder profitieren oft davon, dass sie ihre individuellen Entscheidungen treffen können. Das gilt als einer der großen Vorteile von E-Learning. Während, so wie das hier ist, wenn man im Klassenzimmer ist, irgendwie ein Takt für alle sozusagen da ist, ein bestimmtes Tempo, das manchem vielleicht zu schnell oder manchem zu langsam ist. Denn gewiss, also das ein bisschen sozusagen auf die Spitze getrieben, ist das hier dieses One-Path-for-All-Syndrom. Ja, man hat so eine Treppe, über die man hochgeht, und diese eine Stufenhöhe, die ist halt ein für alle Mal bestimmt. Und im Extremfall ist es so, dass dass die Schrittfolgen sozusagen für jeden gleich sein müssen. Während es ja möglicherweise Leute gibt, die in diesem ganzen Konzept eben hier auf der Stufe 4 einsteigen und ganz lang brauchen, um zur Stufe 5 zu kommen, bei denen aber vielleicht die Stufe 6 gar nicht relevant ist, die also jetzt wirklich bloß einen kleinen Ausschnitt draus wollen und dort sich ganz gezielt bewegen wollen. Und was gibt es da an Mechanismen, die wir haben? Also wir können natürlich Seiten vor- und zurückblättern, Menüs, Index. Ganz wichtig ist, dass wir immer einen Überblick halten. Also diese Stufen wären ja gar nicht so schlecht, wenn ich sozusagen sofort sehe, ich bin auf der Stufe 4 und dort wirklich hinspringen kann, in welcher Form auch immer das repräsentiert ist, ob das irgendwie so ein Thermometer ist oder irgendwelche Kapitel, die nebeneinander stehen, völlig egal. Das hilft enorm, dorthin zu springen. Auch in diesen Podcasts, zum Beispiel von den Vorlesungen, ist es ein ganz wichtiges Element, einfach, dass man pro Folie oder pro Kapitel oder so navigieren kann. Also das ist ganz extrem wichtig. Auch Menüs braucht man natürlich zum Navigieren. Es können bloß irgendwelche Tasten sein, aber es können auch Menüs sein, die auf und zuklappen. Wenn man anschaut, was die Psychologen sozusagen wieder, also Clark und Mayer, das ist derselbe Mayer wie vorher, was die sagen, was man tun muss. Also erstens mal Hypertexts, die ja nun sich anbieten, auch zur Navigation, Hyperlinks beschränkt einzusetzen, weil die erstens übersehen werden oft, zweitens auch zur Verwirrung sozusagen beitragen, weil die Leute eben dann nicht mehr sozusagen in einem systematischen Folge durch den Stoff durchgehen. Also dafür gibt es empirische Belege, dass der Einsatz von Hypertext sozusagen zumindest für den Aufbau von Grundwissen in vielen Fällen eher schaden kann. Was auch klar ist, dass Navigationshilfen, mit denen der Lernende die Geschwindigkeit bestimmen kann, den Lerneffekt verbessert. Also auch da gibt es empirische Belege, auch aus der Mayer-Gruppe. Und so eine Grundnavigation wie einfach nächste Seite, Seite zurück oder zurück zur Übersicht oder auch ein Fortschrittsbalken nach dem Motto, wir sind eben jetzt auf der Seite 54 von 47, also wir sind bei 80% des Stoffs. Sowas ist einfach elementar, das muss da sein, hat man übrigens auf den Folien vorher auch immer gesehen, auf den Beispielen, Screenshots von Anwendungen gesehen, dass das inzwischen ein Standardelement ist, dass man sowas hat. Was interessant ist, ist, dass man mit der Navigation ganz stark den Benutzer auch manipulieren kann, und zwar in der positiven wie in der negativen Hinsicht. Es ist auch eine Studie, wo man gesagt hat, es gibt also zwei Optionen am Ende der Seite, ein Continue, also eine Standardversion, und eine, bei der man explizit was auswählen muss. In den zwei Versionen dieses Lernmaterials ist es beim einen, wenn ich Continue klicke, dann komme ich automatisch in den Übungsteil und muss, wenn ich die Übungen machen will, wenn ich die Übungen nicht machen will, muss ich einen extra Knopf drücken. Und die andere Version ist, wenn ich Continue drücke, dann werden die Übungen übersprungen. Wenn ich die Übungen machen will, dann muss ich die üben. Was bedeutet das? Die Version, bei denen wir, da werden so Lerneffekte verglichen, bei denen das Continue, wo man nicht nachdenkt, sondern das Continue drückt, in die Übung führt, hat deutlich höhere Ergebnisse im Abnahmetest, sozusagen im Endtest. Und die Leute befassen sich auch sehr viel intensiver mit dem Material. Also auf gut Deutsch, die sind halt sozusagen verführt worden, die Übung zu machen, und weil sie die Übung machen, haben sie mehr gelernt, und dementsprechend ist der Effekt gut. Das führt so noch in die letzte Richtung, nämlich die Lernenden, wenn die Selbstkontrolle haben, dann, also Kontrolle über den Fortschritt des Lernmaterials haben, machen die denn dann wirklich die richtigen Entscheidungen? Also die eine Sache ist, wissen denn Lernende, was sie wissen? Also das Beispiel, das hier steht, ist ein ganz ein Klassiker. Die meisten Leute werden behaupten, wir haben so ein gewisses Grundwissen von Ländern und Hauptstädten. Und die gute Frage ist dann, wenn man die Leute nach der Hauptstadt von Australien fragt. Und die meisten sagen dann Sydney, was nicht stimmt. Und dementsprechend ist es also sehr häufig auch schon mal gut, manchmal Leute auch so ein bisschen daran zu erinnern, dass das Wissen vielleicht auch nicht da ist. Selbst schätzt man das oft falsch ein, wenn man glaubt, man weiß von den wichtigen Ländern die Hauptstädte zum Beispiel. Aber das ist zum Beispiel ein Fall, den ganz viele nicht wissen. Interessant ist hier, was die Lernenden zum Beispiel selber meinen. Also man hat eine große Untersuchung gemacht mit 1400 Teilnehmern, die einfach einen Kurs genommen haben, und am Schluss haben sie so eine Evaluation gemacht, wo sie unter anderem gesagt haben, hat Spaß gemacht, was ein guter Lehrer und wie viel habe ich gelernt. Und wenn man das untersucht und gleichzeitig einen Test macht, was sie gelernt haben, dann kann man keinen statistischen Zusammenhang feststellen zwischen der Angabe, was sie gelernt haben, und dem, was sie wirklich gelernt haben. Das heißt, die Leute in der Regel überschätzen die Leute, was sie gelernt haben, aber es gibt auch den anderen Fall. Das heißt, die Lernenden sind nicht von sich aus irgendwie gut in der Lage einzuschätzen, was sie lernen und was sie lernen müssen. Auch wieder mit der Übung hat man vorher gesehen, war ein ähnliches Beispiel wie vorher, dass man die Wahl hat, den Lernenden eine Möglichkeit gibt, mehr oder minder viel zu üben. Und man hat dann auch noch mehr drum experimentiert und hat gesagt, man hat ihnen die Wahl gegeben, wollen sie mehr Übung haben oder nicht. Bei manchen hat man dann wirklich mehr Übung gemacht, wenn sie das ausgewählt haben. Bei manchen hat man es trotzdem gemacht, dass man sie gezwungen hat, obwohl sie es nicht wollten, mehr Übungen zu machen. Das Ergebnis ist, egal was die wollten oder nicht, ist ganz einfach so, die mehr üben, lernen mehr. Das ist ganz simpel. Und auch diejenigen, die vorher gesagt haben, sie brauchen die Übungen nicht, lernen trotzdem mehr, wenn die Übungen sind. So ein Problem haben wir hier auch mit den Übungsblättern, die zur Vorlesung sind und freiwillig sind, ist ein ähnlicher Effekt. Das heißt, man kann den Lernenden nicht vertrauen, dass sie wissen, was gut für sie ist, in einem gewissen Grad. Das ist also eine gewisse Warnung. Und das Ganze hängt ein bisschen mit dem sogenannten Metakognitionsbegriff zusammen, den man an der Stelle vielleicht auch noch wenigstens kurz erwähnen sollte. Das heißt, die Wahrnehmung seiner eigenen Fähigkeiten, dessen auch, was man tut, natürlich ganz allgemein. Und es ist tatsächlich so, dass gerade Leute, die eine sogenannte geringe Metakognitionsfähigkeit haben, die also sich selber besonders schwer oder selten beobachten und da nicht viel Erfahrung drin haben, dass die typischerweise schlechte Ergebnisse liefern, wenn ihnen zu viele Steuerungsmöglichkeiten gegeben werden. Wenn jemand sehr wohl in der Lage ist, sich zu beobachten, langfristig festzustellen, dass Übung eben doch was hilft, die entsprechende Disziplin aufgebaut hat, was eben zum Beispiel vielleicht Studenten oder jetzt in dem Bereich oder Sportler ganz massiv gelernt haben, sozusagen diese Disziplin, die ja letztlich aus Erfahrung kommt, dann schaut es schon ein bisschen besser aus. Aber es ist auch da wieder so, dass letztlich, wenn man die Testergebnisse anschaut, auch bei der Benutzergruppe, die sehr hohe metakognitive Fähigkeiten hatte, die Testergebnisse in empirischen Untersuchungen besser ausschauen können, als wenn sie wirklich ihren Lernfortschritt und vor allem Verwendung von bestimmten Kapiteln wie Übungen selber bestimmen können. Allerdings ist da der Unterschied relativ gering, immer noch, ne, zwischen 60% und 82%, schon nennenswert. Wenn die Leute niedrige metakognitive Fähigkeiten haben, ist der Unterschied gravierend. Das heißt, die schaffen es halt nicht, den inneren Schweinehund zu überwinden, lassen alle Übungen aus und dementsprechend fahren sie viel besser, wenn sie sozusagen einfach ein Standardprogramm gezwungen werden, abzuarbeiten mit den entsprechenden Übungen. Also man sieht auch da wieder so ein bisschen dieses so ein Spannungsfeld. Ja? Weil kann ich jetzt nicht auswendig sagen, aber da gibt es Messverfahren dazu, die dann auch verwendet werden. Geht ja gar nicht anders, weil die mussten das ja machen. Aber ich kann die Quelle raussuchen dazu und mitbringen das nächste Mal. Mhm. Ja, ich bin schon 2 Minuten über die Zeit, insofern sollte ich auch aufhören. Dankeschön für heute.